Lora München 92.4. Soziales und Wirtschaft und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde sowieso, die Sendung über Soziales und Wirtschaft in einer globalisierten Welt. Heute hören Sie ein Gespräch mit dem Autor und Publizist Rainer Fischbach über sein Buch Mythos Netz – Kommunikation jenseits von Raum und Zeit. Als das Internet zu Beginn der 90er Jahre seinen Siegeszug in die Firmen und Haushalte der Industrienationen antrat, glaubten viele, damit den Schritt aus der Abhängigkeit von Staats- und Wirtschaftsstrukturen tun zu können. Das Netz, wie es einfach genannt wurde, bekam den Nimbus einer Parallelwelt, in die man hineingehen, übertreten könnte. Dort sollte es möglich sein, in den unbegrenzten Raum von gleichberechtigten menschlichen Beziehungen zu treten. Ähnlich wie die neue Welt im Ausgang des zu eng empfundenen Mittelalters erhofften sich viele Menschen im weltumspannenden Internet neuen Raum für ihre Gedanken und Ideale, dicht gefolgt von der New Economy, die ebenfalls, befreit von menschlichen Regeln, Geschäfte mit menschlichen Hoffnungen machen wollte. Vorreiter Kevin Kelly formulierte schon 1994 die Hoffnungen einer enttäuschten Generation in seinem Buch Global Mind.
Die kühnsten Wissenschaftler, Techniker, Ökonomen und Philosophen der Gegenwart haben die ersten Schritte unternommen, alle Dinge und Ereignisse zu einem riesigen komplexen Netz zu verbinden. Sobald ausgedehnte Netze die gemachte Welt durchdringen, erhalten wir die ersten Eindrücke dessen, was aus diesem Netz hervorgeht. Maschinen, die zu leben beginnen, sich als Gräber erweisen und sich entwickeln, eine neobiologische Zivilisation. Man kann das so verstehen, dass sich in einer Netzwerkkultur auch ein globaler Geist entwickelt. Der globale Geist ist die Vereinigung von Computer und Natur, von Telefonen und menschlichen Gehirnen und mehr. Es ist eine sehr große Komplexität von unbestimmten Umrissen, die von einer eigenen unsichtbaren Hand regiert wird. Wir Menschen werden nicht wissen, was der globale Geist erwägt. Dies ist so, nicht weil wir nicht gescheit genug sind, sondern weil der Aufbau eines Geistes nicht zulässt, dass die Teile das Ganze verstehen. Die besonderen Gedanken des globalen Geistes und seine darauf folgenden Handlungen werden außerhalb unserer Kontrolle und jenseits unseres Verständnisses sein. Folglich werden Netzwerkökonomien eine neue Spiritualität hervorbringen.
Aber spätestens mit dem Platzen der Dotcom-Blase ist Ernüchterung eingetreten, was die angebliche Freiheit im Netz der Netze angeht. Wo Menschen handeln, gelten menschliche Regeln. Und wo keine Regeln herrschen, ist der Schritt zu unmenschlichem Handeln nicht weit. Spätestens seit Staaten ihren Einfluss immer rigider auch im Internet durchsetzen, man denke zum Beispiel an Kontrollsysteme auf der Suche nach sogenannten Terroristen oder an die Zensur von Staaten wie China, zeigen sich die Grenzen der großen Freiheit. Aber auch schon vorher konnte man feststellen, dass der große Raum des Internet durch vielbefahrene Autobahnen und unbekannte Nebenstraßen erschlossen ist. Und wer über die großen Autobahnen bestimmt, bestimmt auch über das große Geld, den Treibstoff des Internet. Einer, der sich schon viele Jahre mit der Logik der Netze und ihrer Machtstrukturen beschäftigt hat, ist der Mathematiker und Publizist Rainer Fischbach. Fischbach hat in seinem Buch Mythos Netz – Kommunikation jenseits von Raum und Zeit die Metapher des Netzes einer eingehenden Untersuchung unterzogen und dabei festgestellt, dass nicht nur das Internet, sondern das soziale Netz allgemein nicht frei ist von hierarchischen Strukturen. Fischbach geht diesen Weg durch die verschiedenen logischen Ebenen der Netzmetapher mit logischer Konsequenz und stoischer Beharrlichkeit. In der kommenden Stunde wird Rainer Fischbach im Gespräch mit Barney Münkel die Grundzüge seiner Kritik erläutern, die er in dem Buch Mythos Netz niedergelegt hat.
Mythos Netz erschien im Rotpunkt Verlag Zürich 2005. Ein nicht mehr ganz frisches, aber doch einigermaßen neues Buch, das aber von seinem Inhalt her beansprucht, doch etwas zu transportieren, was noch von Bedeutung ist.
Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Das hat sich über ganz viele Jahre entwickelt. Ja. Also im Grunde kann man sagen, ist dieses Buch eine Summe von bald doch einer beinahe 20-jährigen Auseinandersetzung mit dem Thema. Wenn man sich in den entsprechenden Szenen bewegt oder auch beruflich damit zu tun hat, kennt man das Internet nicht erst seit 2000, sondern sagen wir seit 1985 oder so. Damals hieß es noch nicht mal Internet. Aber
das war noch das ARPANET.
Das ARPANET, ja, und dann das NSFnet und daraus hat sich dann das Internet entwickelt.
Sie sind Informatikberater von Beruf und Publizist. Ihr Umgang mit dem Internet jetzt ist also eher von der technischen Seite. Wie hat sich das jetzt herausgebildet, dass Sie Ihre Sichtweise
da? Ja, das sind eigentlich zwei Ströme, die hier zusammenfließen. Nicht? Das eine ist nicht das, ich bin als Techniker in diesem Bereich tätig, wobei natürlich das Internet hier nicht heute immer reinspielt. Ich bin sehr früh auch mit dem Internet in Berührung gekommen, ja, durch meine frühere Tätigkeit. Nutze es heute natürlich beständig und auch in meiner beruflichen Tätigkeit spielt es natürlich eine große Rolle. Auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der sich schon immer für philosophische und politisch-gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Fragestellungen interessiert hat, sich damit beschäftigt hat. Gut, ich habe so auch ein Vorleben. Ich habe eine ganze Zeit lang gearbeitet in der Rüstungskontrollforschung. Da muss man einfach sehr umfassend Fachliteratur studieren und auswerten. Da spielen natürlich diese Dinge auch schon eine Rolle. Das ist
damals hat sich dieses Netz, das wir heute Internet nennen, ausgebildet?
Das Internet ist entstanden in seinem Kern sozusagen als akademisches Netz. Es ist zwar gesponsert worden vom Militär, ja, also die ARPA, die Advanced Research Projects Agency, das ist so eine Behörde im Pentagon, die Forschung von strategischer Bedeutung unterstützt und fördert. Projekte, die nicht unmittelbar zu Waffensystemen führen, sondern Projekte, die sozusagen vielleicht morgen oder übermorgen irgendwie relevant werden können für das Militär. Und hier ging es vor allem darum, die Forscher, die für das Pentagon arbeiten, zu vernetzen. Ja, man hatte damals verschiedene Forschungsgruppen, die waren im ganzen Land verstreut, an verschiedenen Universitäten und Labors. Und ein Problem war eines Teils sozusagen der Austausch von Daten und auch Computercodes zwischen verschiedenen Teams. das Problem, dass die Rechner damals einfach nicht miteinander reden konnten. Zum anderen waren damals Computer auch noch eine knappe Ressource. Also die standen nicht überall in Masse rum wie heute. Heute sind Computer überwiegend unterbeschäftigt, sondern es war eine rare Ressource, die man möglichst gut ausnutzen wollte. Und da lag es natürlich nahe, den Forschern Zugang zu geben, auch zu einem entfernten Rechner, der sehr leistungsfähig ist. Die hatten vielleicht selber keinen so einen Rechner, aber sie konnten es drauf rechnen. Dazu musste man natürlich Daten übertragen können, Computercodes übertragen können. Das war die Idee des Internet am Anfang. Also so war die Fragestellung in den USA. Es haben an diesem Thema auch noch Gruppen in anderen Ländern gearbeitet. Auch in Großbritannien, auch in Deutschland haben Leute an solchen Themen gearbeitet. Die amerikanische Lösung hat sich sozusagen durchgesetzt. Und zwar deshalb, weil sie a. relativ einfach war. Und B, weil das Pentagon damals auch eben einen Schachzug gemacht hat, der sich als sehr klug herausgestellt hat, nämlich man hat dann eine Gruppe an der Universität von Berkeley damit beauftragt, diese Protokolle, diese Netzwerkprotokolle zu implementieren auf den damals wichtigen Plattformen. Und man hat diese Implementation praktisch jedermann zur Verfügung gestellt. Ja? Und das war der große Effekt. Es gab ja auch dann schon kommerzielle Lösungen in den 80er Jahren. Zum Beispiel Novell war so eine Geschichte. Novell spielt heute nur noch am Rande eine Rolle, aber war damals in der Wirtschaft ganz groß. Viele Unternehmen haben solche lokalen Netzwerke von Novell gehabt. Das war sehr teuer. Plötzlich war man dazu in der Lage, indem man so ein paar Workstations von Sun kaufte. So haben wir das in der Uni damals auch gemacht. Und man hat ein Ethernet-Kabel genommen. Plötzlich hatte man ein Computernetz und man brauchte nichts dafür extra zu bezahlen, weil die Protokolle kamen mit der Sun, wurden bezahlt sozusagen vom Pentagon. Also das ist dieses Projekt, aus dem dann dieses BSD-Unix auch entstand, was man heute auch als Free-Software erhalten kann. Dann der nächste Schritt war dann, dass man irgendwie die Verbindung sozusagen zum großen Netz, also zu anderen Universitäten dergleichen herstellt. Das war damals vor 20 Jahren und ein bisschen mehr waren das nur ein paar einzelne Universitäten in Deutschland, auch sonst auf der Welt.
Diese Entwicklung ist ja lange her. Damals redete noch keiner von einem Netz, einem Internet.
Nur ein paar
Eingeweihte. Ja. Heute ist das ganz selbstverständlich. Damit ist ja auch ein Paradigmenwechsel passiert. Und auf den gehen Sie in Ihrem Buch auch ein. Die Bedeutung dieses Paradigmenwechsels, können Sie den etwas skizzieren?
Das hängt damit zusammen, dass das Netz inzwischen zu einer Metapher geworden ist, die sozusagen ermächtigenden Charakter hat. Nicht? Also man verweist heute auf das Netz, man verweist darauf, dass man vernetzt ist und stellt sich irgendwie ganz vage vor, dadurch wächst einem Macht zu. Nicht? Das ist eigentlich eine Ermächtigungsmetapher oder eine Teilhabemetapher. Im Netz bin ich dabei. Nicht? Das ist sozusagen das, was sich damit verbindet. Ich bin nicht mehr dieser Einzelne, sondern hab teil. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, was sich durch die menschliche Geschichte sieht, ja auch ein menschliches Bedürfnis sozusagen, dabei zu sein, teilzuhaben. Ja. Diese Netzmetaphorik, die verspricht etwas in der Hinsicht oder scheint schon die Erfüllung dessen zu sein. Nicht? Ja, zumindest hat man so ein vages Gefühl. Und wenn man das abklopft, was ist denn tatsächlich dahinter, sieht vielleicht auch manches anders aus. Vielleicht mag auch gerade für viele Verhältnisse der Teilhabe das Netz gar keine so gute Metapher sein. Wenn man zum Beispiel gerade die menschlichen Beziehungen nehmen. Das Netz ist ja so eine diskrete Struktur. Ich habe einzelne Punkte und ich habe Verbindungen, Kanten, sagen die Mathematiker dazu, ne? Zwischen den Punkten. Und entweder ist eine Kante da oder es ist keine Kante da. Ja, es kann man natürlich jetzt noch Gewichtungen einführen, sagen wir, diese Kante, ich weiß, ist 0,1 und die ist 0,5 und die ist 1,0 oder sowas. Okay, aber trotzdem, es ist grundsätzlich diese diskrete Struktur und es ist entweder da oder nicht da. Während nach meiner Beobachtung, mein Empfinden, spielen sich menschliche Beziehungen eigentlich viel stärker so, ich würde sagen, in einem Feld ab. Ja, das ist so eine Art energetisches Feld, in dem man sich bewegt und der man immer wieder wechselnd mit Menschen in Kontakt tritt, vielleicht sich auch mal eine Weile gar nicht sieht oder nichts miteinander zu tun hat. Aber es ist so eigentlich etwas, was den Raum erfüllt, ja, und was ich eigentlich gar nicht durch eine Kante darstellen kann. Das ist das große Problem bei allen, auch diesen soziologischen Netzwerkmodellen. Man untersucht Beziehungsstrukturen, vielleicht auch zwischen Menschen in bestimmten Gruppen mit solchen Netzen. Aber das große Problem ist natürlich immer, dass man sagt, ja, wann ist denn so eine Kante da? Und was heißt das eigentlich, dass so eine Kante da ist? Nicht? Es gibt diese berühmten Theoreme, die sich ja auch ganz gut empirisch bestätigen lassen. Nämlich, wenn man irgendwie Bekanntheit definiert damit, dass man man, ich weiß nicht mal, die Hand geschüttelt hat oder zusammen zur Schule gegangen ist oder wie auch immer, dann gibt es das merkwürdige Phänomen, dass eigentlich die meisten Menschen auf der Welt nur 6 Kanten lang voneinander entfernt liegen. Irgendwie kenne ich jemanden, der jemanden gekannt hat und dann bin ich schon irgendwie beim Heiligen Vater, das ist in Deutschland relativ leicht, oder beim amerikanischen Präsidenten oder dergleichen. Ja, also wenn ich überlege, mein Beziehungsnetz, da kann ich sehen, es gibt eine ganze Menge, sagen wir mal, berühmte Leute, von denen ich irgendwie nur 2 Schritte entfernt bin oder so. Okay, das ist schön, aber was heißt das denn eigentlich tatsächlich? Kann ich das in irgendeiner Weise verwenden? Meistens eben nicht. Ja, also die Frage, was folgt daraus, ist wieder eine völlig andere und die ist eigentlich noch gar nicht systematisch geklärt. Dann haben Leute dann solche Ideen, wie, ja okay, ich mache so eine Kontaktbörse, nicht? Also ich weiß, der kennt den und dann kann ich ja sozusagen auf dem Wege jetzt diese Kontakte kurz schließen und die zusammenbringen. Aber funktioniert das wirklich, nicht? Das hat es ja schon im Privatleben oft, die Erfahrung, ich kenne jemanden, mit dem verstehe ich mich gut und ich kenne nochmal jemanden, mit dem verstehe ich mich auch gut. Jetzt bring mal die beiden zusammen, klappt nicht, ja?
Dieser Aspekt wird ja jetzt gerade aktuell mit dem Marketingwort Web 2.0. Das Netz verspricht auch, ein Gegenstück zu sein zu einer hierarchischen, zu einer zentralistisch strukturierten Kommunikation oder einer zentralistisch strukturierten Teilhabe an einer Gemeinschaft. Das Netz verspricht ja davon, wegzugehen und Gleichwertigkeit zu bringen. In der christlichen Rhetorik ist Jesus der Fischer und er geht mit dem Netz.
Mit dem Netz, ja.
In diesem Netz finden alle zusammen, da gehören alle dazu. Das ist ja doch eine starke Symbolik, das bringt das Netz doch auch, das hat es doch auch jetzt gebracht, oder sehen Sie das anders?
Ja, ja, es gibt ja auch diese Allegorie, nicht, also von den Arbeitern im Weinberg, egal ob einer schon von früh an dabei war oder gerade erst dazugekommen ist, alle sind gleich viel wert, haben das gleiche Recht. Ja, da ist natürlich was dran, also A, im Prinzip ist das richtig und es sind auch die technischen Möglichkeiten da, dass im Grunde jeder mit jedem völlig gleichberechtigt kommunizieren kann. Nur, wenn man sich dann die tatsächlichen Strukturen ansieht, ist es natürlich nicht so, ja, sondern es gibt auch im Internet selbstverständlich hierarchische Strukturen, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ja, das muss man immer beachten, wenn man über das Internet redet, dass das sich ja aus ganz vielen Schichten zusammensetzt, nicht? Also sagen, angefangen von einer Hardware-Schicht über verschiedene Netzwerkprotokolle bis hin, sagen wir, zu logischen Beziehungen oder zu sozialen Beziehungen, die sich über dieses Netz abspielen. Wobei sicher wichtig ist, dass ein ganz großer Teil dieser Beziehungen ja auch schon außerhalb des Netzes existieren. Ja, also das Netz ist sehr gut zur Kommunikation mit Menschen, mit denen ich ohnehin schon eine Beziehung habe. Während Menschen nur übers Netz kennenlernen, geht vielleicht, ja, manche Menschen machen das, aber ich weiß nicht, sag mal, wie tragfähig das tatsächlich ist. Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass man hier ja das sozusagen auf eine sehr beschränkte Weise kommuniziert. Es ist auch reich an Missverständnissen. Ich weiß mal, immer wieder sind diesen Mailinglisten, dass das manchmal ausartet, nicht? Also diese Flame Wars und so, die es dann manchmal gibt.
Das heißt, man wird mit Mailings bombardiert.
Bombardiert oder auch beschimpft und so, ja. Ist eigentlich eine tolle Sache, aber es ist sehr schwer zu handhaben. Man muss sehen, es gibt da einfach jetzt, wenn man diese Kommunikationsbeziehungen analysiert, natürlich auch hierarchische Strukturen. Es gibt dort auch natürlich Spieler, die sozusagen mehr soziales Kapital oder sagen wir mal Netzkapital haben, ja, schon von ihrem Renommee. Das trifft natürlich erst recht so, wenn man zum Beispiel diese Verweisstrukturen im WWW betrachtet. Also wer linkt mit wem?
Das müssen wir kurz erläutern, um es sichtbar zu machen.
Fast jeder kennt ja heute das WWW, nicht das World Wide Web. Sie haben Webseiten und in Webseiten sind wiederum Links, also sie klicken da drauf und werden zu einer anderen Seite geführt. Ja? Wenn man jetzt analysiert, wer verweist auf wen, dann bekommt man hier natürlich schon total asymmetrische Strukturen, nicht? Es gibt eben Knoten, auf die ganz viele verweisen und es gibt Knoten, auf die ganz wenige verweisen, nicht? Also hier gibt es ganz große Unterschiede, eine Polarisierung der Gewichtung, also solche Strukturen, die werden auch untersucht, also von Mathematikern. Da gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten, an denen man die sozusagen erkennt, also schon auf der Basis von Statistiken. Es gibt darüber auch schon eine recht umfangreiche Literatur. Aber das ist natürlich alles andere als sozusagen demokratisch an Gleichheit orientiert. Natürlich bietet das Internet eine Basis für diese Kommunikation auch. Sie findet ja auch statt, und zwar überwiegend in Subkulturen. ja, dieses Netz nutzen, um sich untereinander zu besprechen und ihre Dinge auszuhandeln, um sich zu organisieren, nicht? Wir treffen uns da und dort. Das geht hervorragend, nicht? Auf diese Weise. Aber ein ganz großer Teil der Netznutzung dürfte sich doch eher sozusagen am klassischen Modell der Massenmedien orientieren. Das heißt eben ein paar reden und schreiben oder Schauspielern und ganz viele gucken zu.
Lora
München.
Der Münchner Querfunk für Querdenker,
Querhörer,
Querköpfe,
Querulanten
und andere schräge Vögel.
Lora!
Sie haben das eben beschrieben, die Verlinkung und eine Wertigkeit der Verlinkung. Die Suchmaschine Google arbeitet zum Beispiel nach dem Prinzip, das Ranking, also die Seiten mit den meisten Verweisen auf diese Seite werden nach oben gesetzt. Eine Seite, auf die sehr viel verwiesen wird, wird gleich am Anfang von Google gelistet. Sie lenkt also die Sichtbarkeit einer Seite quasi nach dem Massenauftreten. Ja. Hier wird zentralisiert durch die Technik.
Das ist natürlich einer dieser Mechanismen, die man so umschreiten kann, also durch so eine Parole, ich glaube, die irgendwie von Marilyn Monroe stammt, nothing makes more famous than fame. Also das heißt, wenn ich schon prominent bin, habe ich auch ganz gute Chancen, noch prominenter zu werden. Nehmen wir mal ein bestimmtes Thema und ich gebe jetzt die Suchbegriffe bei Google ein, dann kommt natürlich vorne die Seiten, die eh schon sehr prominent sind. Es kann natürlich sein, dass da vielleicht irgendjemand was ganz Wichtiges zu dem Thema zu sagen hat, aber auf den verweisen nur vielleicht seine drei Freunde oder so. Das heißt, der kommt ganz hinten. Und die meisten Leute gucken sich, wenn sie Google benutzen, maximal drei Seiten oder sowas an, nicht? Also nur die ganz hartnäckigen Rechercheure, die sich irgendwie 20, 30 Ergebnisseiten von von Google durchschauen, nicht die meisten Leute, nicht die gucken halt vorne hin. Es ist auch tatsächlich oft so, ich habe das schon öfters festgestellt, dass oft die interessanten Seiten halt tatsächlich erst auf Seite 10 gelistet werden oder sowas oder auch auf Seite 20, das ist durchaus möglich. Ja.
Also hier spielt zweierlei zusammen, die Technologie der Seitenverteilung und der Verweise auf die Seiten bildet herausragende Knoten und der Mensch mit seiner Rezeptionsmethode unterstützt das auch noch.
Auch noch, ja, gut, weil wir sind ja auch alle ein bisschen faul, nicht? Also wir wollen ja immer gerne, zudem liegt das nicht im Zug der Zeit, wir haben ja heute wenig Zeit und wir wollen schnell ein Ergebnis haben, ja, das heißt, wie immer, wenn wir jetzt suchen, dann kalkulieren wir immer schon, lohnt es sich jetzt wirklich, die weiteren Seiten anzugucken oder ist es vielleicht schon genug, wenn du nur die erste Seite anguckst, vielleicht noch die zweite und ganz selten mal die dritte. Das liegt sozusagen in der Logik unseres Verhaltens und das produziert natürlich am Ende wieder eine Kommunikationsstruktur, die durch ganz große Ungleichgewichte geprägt ist.
Also liegt dieses Ungleichgewicht ja eigentlich schon in der Natur des Menschen? Nicht das Netz.
Ja, zum Teil natürlich auch gut. Die Natur des Menschen kommt denn sicher entgegen. Da ist natürlich auch so, dass sicher eine Gesellschaft ja auch irgendetwas braucht, was sozusagen diese Themen macht, über die wir alle reden, nicht? Also über die wir auch uns dann letzten Endes definieren, nicht? Also als zusammengehörend und dergleichen. Das ist nur die Frage, ob es so extrem sein muss wie heute. Dazu kommen natürlich jetzt die ökonomischen Effekte, dass wir, wenn wir die Kostenstruktur sozusagen von Informationsproduktion und Verteilung anschauen, es ja so ist, wir haben auf der einen Seite sozusagen die Grundkosten, mal irgendeinen Inhalt zu erarbeiten, während die Verbreitungskosten ja sozusagen gegen Null tendieren. Also zumindest die Grenzkosten. Natürlich ist es nicht umsonst. Man sagt immer gerne, ja, das ist ja praktisch umsonst im Internet. Stimmt natürlich nicht. Das Internet kostet natürlich was, und zwar sind es vor allem Grundkosten. Nicht? Also die Infrastruktur muss da sein, ich muss einen Rechner haben, muss einen Anschluss haben und so weiter und so fort. Das sind bestimmte Fixkosten. Aber jenseits dieser Fixkosten ist sozusagen die Nutzung praktisch umsonst. Also wenn ich jetzt noch eine Stunde mehr surfe oder so, wir haben ja meistens Flatrate, kostet mich nicht mehr. Ob irgend jetzt eine Nachricht im Netz, ob die 10 Leute lesen oder 10 Millionen Menschen lesen, macht von den Kosten fast nichts aus. Nur ist es so, dass Dinge, die solche Kostenstrukturen haben, bevorteilen Monopole, erzeugen sozusagen ökonomische Monopole.
Warum? Wenn jemand diese Grundkosten überwunden hat, ist er doch paritätisch mit jedem anderen, der diese Grundkosten überwunden hat. Das sollte doch eigentlich heißen, es schafft eine Gleichwertigkeit der Anbieter dieser Informationen.
Weil hier natürlich Monopol ja auch jetzt dieser Prominenzmechanismus zuschlägt, nicht? Also derjenige sozusagen, der schon in dieser Pole Position ist, der verkauft sozusagen schon irgendeinen Inhalt eben millionenfach. Wobei dann noch hier ein zweiter Punkt dazu kommt, dass es natürlich in dieser Kommunikationsstruktur immer schwieriger wird, den Inhalt selber zu verkaufen als solchen. Das heißt, wir kommen jetzt in die Situation, dass der Inhalt eigentlich nicht mehr finanziert wird durch die Leute, die sagen, okay, das interessiert mich, dafür bin ich bereit, Geld auszugeben. Sondern Inhalt wird finanziert von denjenigen, die ein Interesse an der Verbreitung des Inhalts haben. Also sprich von der werbenden Wirtschaft letzten Endes. Dadurch bekomme ich natürlich noch eine zusätzliche Verzerrung dieses Inhalts. Nämlich es werden befinden bevorzugt Inhalte, Verbreitung, an denen irgendjemand ein starkes wirtschaftliches Interesse haben. Nicht? Also was dann diesen Monopolisierungsprozess weiter verstärkt.
Für Sie bedeutet Netz erstmal also nicht eine andere Struktur als in der realen Welt, die wir im Moment antreffen, sondern eigentlich ein Abbild dieser realen Struktur.
Natürlich.
Mit Marketing-Überlegungen, mit Machtverteilung.
Ja. Die Verhältnisse, die in der realen Welt herrschen, wobei das Netz ist ja selber auch ein Bestandteil der realen Welt, also die in der Wirtschaft werden, die finden sich natürlich dort wieder und umgekehrt wirkt das Netz natürlich darauf zurück. Die Verhältnisse zwischen den Spielen, das sehen wir gerade im Medienmarkt, können sich dadurch verändern. Wir haben natürlich hier die Situation, auf der einen Seite ist das Netz als Plattform da für ganz viele Menschen und Initiativen, die jetzt hier mal vorausgesetzt, es ist eine gewisse Infrastruktur da, sie haben den Zugang, sich absprechen können, ihre Nachrichten verbreiten können. Wenn ich ein bisschen schon was weiß und Beziehungen habe, dann finde ich das auch im Netz. Allerdings muss ich immer schon was wissen, um noch zusätzliches Wissen mir aneignen zu können. Und auf der anderen Seite wird dadurch eine wirtschaftliche Struktur verstärkt, die natürlich noch viel mehr sozusagen zur Zentralisierung von Macht hinausläuft. Weil es ist ganz klar, wenn ich dazu in der Lage bin, irgendwie Geld zu erwerben, mit dem, was ich anbiete, sei es, dass ich die Leute direkt bezahlen lasse oder dadurch, dass irgendjemand dafür bezahlt, dass ich das verbreite, nämlich indem er seine Werbung dranhängt, ja, dann ist das sozusagen bei fixen Grundkosten, jeder zusätzliche Erlös ist einfach reiner Gewinn. Also das heißt, je größer meine Verbreitung ist, desto größer mein Gewinn, und zwar disproportional. Nicht? Einfach deshalb, die Grundkosten sind abgedeckt, dann nimmt sozusagen der Anteil des Gewinns nimmt immer mehr zu. Und das ist genau das, was die Monopolmacht schafft. Also die paar großen Fernsehkanäle, nicht, die sich über Werbung finanzieren, auch Internetspieler, nicht, wie Google und Yahoo und wie die alle heißen, und die sich ja alle durch Werbung finanzieren. Das ist natürlich immer die Frage, okay, wie stark hat die Werbung Einfluss auf den Inhalt? Google sagt, nein, die Werbung hat keinen Inhalt, gut, sie trennen das, nämlich sagen, okay, hier in der Mitte der Seite sind die Links, die sozusagen objektiv ermittelt werden nach unserem Algorithmus, den wir aber nicht publizieren. Rechts daneben diese Leiste sozusagen mit den bezahlten. Ja. Natürlich hat aber das eine auch Einfluss auf das andere, nämlich über diese Mechanismen der Prominenz, über die wir vorhin geredet haben.
Damit ist die Werbung gleichsam nicht sichtbar und objektiv der Einflussnehmer, sondern indirekt durch den Erlös. Ja. Wer über Erlöse, wer über Kapital verfügt, verfügt über Sichtbarkeit.
Also man kann das zumindest umsetzen in Sichtbarkeit. Ja? Wobei man natürlich auch berücksichtigen muss, es geht um Sichtbarkeit eines Teils in einer bestimmten Sphäre, aber es ist auf der anderen Seite auch falsch, wie manche Leute sagen, dass sozusagen Aufmerksamkeit sozusagen die Währung unseres Zeitalters wäre. Nicht? Das stimmt nur in bestimmter Hinsicht, weil wichtige Spieler natürlich auf der anderen Seite ja auch sehr viel Wert auf Diskretion legen. Nicht? Also die Leute, die auf den Kapitalmärkten agieren, legen gar nicht so großen Wert darauf, ja, dass das, was sie tun, alles so an der großen Glocke hängt. Nicht? Das sind nur bestimmte Dinge, die an die große Glocke sollen. Es gibt ja, das kommt hier auch im Buch vor, dass er in Zürich erschienen ist. Und in Zürich ist ja eine Bankenstadt. Und die Banker heißen im Zürcher Volksmund die Gnomen. Ein Gnom ist ein Banker. Nun, was sind die Gnomen? Sind ja solche Fabelwesen, die eben im Geheimen schaffen und machen und Schätze horten, ja. Genau, die sind diskret, die Banker. Die wollen gar keine Aufmerksamkeit. Das heißt, auf der einen Seite spielt in unserer Gesellschaft heute Aufmerksamkeit eine Riesenrolle. Es gibt ja Leute, sag mal, deren einziger Inhalt oder deren einzige Botschaft nur noch in dieser Aufmerksamkeit besteht, die sie erregen. Super bei, sagen wir, Paris Hilton oder sowas. Man erfährt laufend immer, was Paris Hilton gerade gemacht. Das ist zwar völlig uninteressant, aber okay, das ist so die Aufmerksamkeit und die Celebrity ist einfach sozusagen zum Selbstzweck geworden hier. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen, die sehr viel Macht ausüben, die überhaupt keinen Wert auf Aufmerksamkeit legen. Das muss man auch immer mitdenken. Und man erhält ein falsches Bild von der Gesellschaft, wenn man nur sagt, ja, heute ist die Währung Aufmerksamkeit. Das stimmt nur zum Teil an der Oberfläche dieser Gesellschaft.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Alle Hoffnungen, die in den vergangenen Jahren in das Prinzip des sozialen Netzes gesetzt wurden, müssen scheitern, wenn bei der Untersuchung die netzbestimmenden Parameter nicht gründlich analysiert werden. Fischbach formuliert es in seinem Vorwort zum Mythos Netz so. Hier ist alles unterschiedslos durcheinander gemischt. Das Internet, das ja eine technische Infrastruktur ist, Vernetzung im Sinne eines Geflechts sozialer Beziehungen, die hier jedoch mit einer ganz bestimmten Form eines solchen identifiziert wird, und davon abgeleitet, das immer und überall beschworene vernetzte Denken und Handeln, von dem nur niemand sagt, was es genau ist. Die Gleichsetzung von Netz im Sinne von sozialem Beziehungsgeflecht und Netz im Sinne von Internet ist nur ein Kalauer, der niemand als solcher auffällt. Dass auch eine Hierarchie, wie jede andere Form eines sozialen Beziehungsgeflechts, ein Netz oder genauer der Netzmetapher zugänglich bzw. durch eine mathematische Struktur modellierbar ist, für die sich die Bezeichnung Netz eingebürgert hat, bleibt hier ebenso verdrängt wie die unspektakuläre Tatsache, dass es praktisch nichts gibt, was sich einmal auf die passende Abstraktionsebene gehoben, nicht als Netz bezeichnen und durch eine entsprechende mathematische Struktur modellieren ließe. Das Netz, wenn wir es uns erschließen, ist also weder frei von menschlichem Verhalten zu denken, noch geeignet, den beteiligten Menschen die Aufgabe abzunehmen, ihre Utopien selber zu verwirklichen.
Sie haben in Ihrem Buch, der Titel heißt Mythos, Netz, Kommunikation jenseits von Raum und Zeit, mit Fragezeichen dahinter. Was heißt jenseits von Raum und Zeit und warum sagen Sie, ist dem nicht so?
Ja, und das ist ja auch ein altes Versprechen, das sich schon an frühere Techniken geknüpft hat. Schon, ich weiß nicht, an den Telegrafen, an das Dampfschiff, an die Eisenbahn, an das Automobil hat sich dieses Versprechen geknüpft. Wir heben Raum und Zeit auf. Raum spielt keine Rolle mehr. Es sind ganze Bücher geschrieben worden, also auch von prominenten Leuten, nicht? Also vom Tod des Raumes und dergleichen. Irgendeine Redakteure von The Economist, die Frances Cairncross, glaube ich, heißt sie, hat also so ein Buch geschrieben, Der Tod des Raumes. Eben mit der Begründung, okay, deshalb, weil wir ja sozusagen heute über die ganze Welt kommunizieren können, spielt Raum keine Rolle mehr, nicht? Ein deutscher Soziologe, ja, hat ein Buch geschrieben, nicht? Über die Atopie. Ja, Atopie heißt also der Ort, der spielt keine Rolle mehr. Eines Teils stimmt das. Gut, das stimmt natürlich schon, wenn man es genau untersucht, auch schon rein technisch nicht, weil es gibt nicht immer auf dem Planeten noch riesige Zonen, die kommunikativ fast unerschlossen sind. Ja, wir vergessen immer, dass es eigentlich, naja, sagen wir, ein Fünftel der Erdbevölkerung ist perspektivisch die, diese Möglichkeit hat, nicht? Also zwei Fünftel sind eigentlich eher außen vor oder nur ganz schwach angeschlossen. Natürlich sickert es langsam auch. Inzwischen gibt es natürlich auch so irgendwie in jedem indischen Dorf ein Internetcafé oder sowas, ja.
Sind das also nicht einfach nur Anfangsschwierigkeiten?
Ja gut, man muss immer sehen, die Asymmetrie. Ja, natürlich kommt dann irgendwo unten auch was an, aber inzwischen sind natürlich die anderen noch weiter fortgeschritten. Das Ungleichgewicht verändert sich nicht grundlegend und wird vielleicht eher noch größer, vor allem weil natürlich, um diese Infrastruktur mal hinzustellen, nicht, und die auszuwalzen, da gehören gewaltige Kapitalmengen dazu, die natürlich auch im Augenblick niemand investiert, weil einfach der Gewinn, der davon kommt, nicht so viel verspricht. Kapital wird eher investiert hier in den Metropolen, dort, wo man möglichst schnell möglichst viel Gewinn machen kann. Das sieht man auch. Die Telekom macht natürlich ihr neues VDSL-Zugangsnetz zunächst mal hier in München, in Berlin, in Frankfurt und so. Nämlich dort, wo man ganz schnell viel zahlungskräftige Kundschaft dafür gewinnen kann. Nicht irgendwo auf dem flachen Land und noch viel weniger irgendwo in Afrika oder so.
Dann könnte man aber doch sagen, dass gerade diese zahlungskräftige Kundschaft den Anschluss der anderen nicht so zahlungskräftigen vorfinanziert. Könnte man das so sehen?
Tut sie ja effektiv nicht, nicht? Also das einzige Land, wo etwas passiert, im Augenblick noch im großen Stil sozusagen Telekommunikationsinfrastruktur in der Fläche ausgewalzt wird, ist China. Und zwar deshalb, weil es dort einfach eine Regierungspolitik gibt, nicht? Also die sozusagen drauf setzt, doch das Land auch außerhalb der Metropolen noch zu entwickeln. Obwohl auch China riesige Polarisierungen hat, nicht? Es gibt riesige Unterschiede hier zwischen diesen Metropolen im Südosten und im Nordwesten des Landes. Ja, aber in China sind tatsächlich in den letzten Jahren noch ein paar hundert Millionen Telefonanschlüsse entstanden, die natürlich dann auch Internetanschlüsse werden können, nicht? Indien zum Beispiel hat das Problem, dass dort die Polarisierung viel stärker ist. Also es gibt dort ein paar Metropolen, wo was ist, aber das flache Land ist in Indien telekommunikativ, verkehrstechnisch viel, viel schlechter noch erschlossen als in China.
Ich würde annehmen, mit der Entwicklung des Internet und der Vernetzung des Globus, mit der Einschränkung, die Sie jetzt beschrieben haben, ging ja gleichzeitig einher mit einer starken Kapitalisierung und dem, was wir Globalisierung nennen. Mhm. Würden Sie da eine Parallele sehen, die sich gegenseitig bedingt, oder würden Sie sagen, das ist einfach nur eine Erscheinung, die zeitgleich abläuft? Ist das Überspringen von Raum tatsächlich auch ausgewirkt in dem, was wir Globalisierung nennen?
Das hat natürlich sicher miteinander zu tun. Natürlich ganz klar, man muss das zusammensehen, speziell was zunächst mal die Finanzmärkte angeht, dass natürlich hier sozusagen auf der einen Seite die politische Deregulierung und auf der anderen Seite sozusagen die Informatisierung der Finanzströme gleich gelaufen sind und sich gegenseitig verstärkt haben. Wobei natürlich gerade die Finanzsphäre und wie auch die Industrie natürlich ein gutes Beispiel dafür ist, wie sozusagen die Überwindung von Raum neue Raumstrukturen schafft. Ja, das ist ja das Paradoxe. Ich kann jetzt mit dieser Technik Raum überwinden. Ich kann eben von London nach Shanghai irgendeine Finanztransaktion machen. Das dauert nur noch ein paar Bruchteile von Sekunden. Es gibt auch keine großen regulativen Hürden mehr. Aber was wir auf der anderen Seite beobachten, ist das, dass auf der einen Seite sozusagen gerade dieses Finanzsystem sozusagen immer tiefer eindringt, die Welt immer stärker erfasst und auch die entferntesten Regionen sich unterordnet, aber auf der anderen Seite immer stärker zentralisiert wird. Ja, der Anteil der Finanzvolumina, die in diesen großen Metropolen, also das sind London, das sind New York, das ist Tokio und dann kommt dann irgendwie noch Paris und Frankfurt und Zürich und so weiter, umgewälzt, wird immer größer. Ja, das heißt, wir haben beides. Wir haben auf der einen Seite eine Ausdehnung und Verfeinerung, immer feinere Verästelung und gleichzeitig eine immense Zentralisierung. Insbesondere, weil sozusagen die wichtigen Geschäfte werden eigentlich heute fast nur noch in diesen drei großen Metropolen gemacht. Nicht? Auch Frankfurt als Finanzplatz ist inzwischen längst nicht mehr das, was es mal war, weil gerade das Investmentbanking wird in London gemacht. Und das geht einfach deshalb, weil die Telekommunikation heute so gut geht, weil ich in Chat steigen kann und ganz schnell in Frankfurt bin oder ganz schnell in New York bin. Deshalb kann man, das ist das Paradoxe, deshalb, weil die Telekommunikation so gut funktioniert, weil wir so tolle Verkehrsmittel haben, kann man so toll konzentrieren. Und natürlich muss das dann diese Technik, sowohl die Verkehrstechnik als auch die Telekommunikationstechnik, die braucht ja Zugangspunkte. Und der Witz ist ja, dass in diesen Metropolen einfach die Zugangsdichte, die Leistungsfähigkeit der Zugänge viel besser ist. Das heißt, ich kann zwar heute sehr schnell große Distanzen überwinden, telekommunikativ oder auch mit dem Flugzeug oder mit dem ICE, aber genau dadurch steigt das Ungleichgewicht zwischen den Metropolen und der Peripherie noch mehr an, weil die Zugangspunkte zu diesen, wie heißt man, ICE-Stationen zum Beispiel, nicht? Flughäfen von internationaler Bedeutung, die sind halt nur in bestimmten Orten. Wenn ich dort bin, komme ich ganz schnell irgendwo an andere wichtige Orte, aber sozusagen von Frankfurt in Taunus ist heute weiter als nach London für viele Leute. Das ist das Paradox. Also wir erhalten eine total verzerrte Geografie. Also wenn man jetzt Entfernungen aufträgt, nicht mehr im, wie wir es gewohnt sind aus dem Atlas, sondern wenn wir es um diese verkehrstechnischen oder telekommunikativen Entfernungen nehmen, dann sind die Metropolen ganz nah beieinander. Und je weiter ich rauskomme ins flache Land, in Böhmerwald oder sonst wohin, das rückt relativ dazu in immer größere Ferne.
Die Parallele zum Verkehrsnetz ist tatsächlich offensichtlich. Es hat in den letzten Jahren sowohl die Bundesbahn vorgemacht, wie sie sich immer weiter zurückzieht aus der Peripherie. Es ist auch an seinem Straßenverkehrsnetz schon diskutiert. Früher hat die föderale Bundesrepublik sehr viel Geld investiert in Randgebiete, in strukturschwache Gebiete, um Infrastruktur aufzubauen. Das wird immer mehr zurückgezogen. Da bildet sich also auch das Netz um. Dieser Blick auf den Raum ist tatsächlich interessant, weil man Netz ja auf zwei Weisen verstehen kann, nämlich als Fischernetz, das, von dem wir vorhin gesprochen haben, oder eben als Spinnennetz mit einer Zentrale und einer Peripherie.
Ja. Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und einen Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Könnt ihr euch denken, was es ist?
Lora! Das alternative Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr. Thank you.
Ich würde gerne noch auf den Punkt Zeit eingehen, der auch in Ihrem Titel erwähnt ist, Mythos Netzkommunikation jenseits von Raum und Zeit. Ich würde gerne Bruyama zitieren, der ja damals da vor 10 Jahren oder 15 Jahren gesagt hat, das Ende der Geschichte ist erreicht. Ja. Das heißt, die Zeit, gesellschaftliche Zeit hat ein Ende erreicht. Mhm. Das war wohl sehr polemisch gemeint. Vielleicht glaubte er selber dran, ernst zu nehmen war das nicht ganz. Er hat es heute schon widerrufen. Mhm. Die Geschichte zeigt, dass es das Ende absolut nicht erreicht ist. Dieses Netz, das Internet oder einfach die Netzstruktur der Kommunikation hat Zeit aber auch einen anderen Wert gegeben. Was sagen Sie dazu?
Sie hatten einen anderen Umgang mit Zeit ermöglicht. Und das ist auf der einen Seite ganz praktisch, weil Sie kennen das Problem, Sie müssen sich mit jemandem verabreden. Und da steht, wenn der jetzt nicht unbedingt nebendran ist, immer das Problem, den zum Beispiel telefonisch zu erreichen. Hier ist eine Synchronisation notwendig, die ist oft sehr schwierig. Mit der E-Mail geht es natürlich, ich schreibe ihm einfach eine E-Mail und die liest er dann irgendwann. Also ich habe hier sozusagen eine zeitliche Entzerrung, ich habe keinen Synchronisationszwang mehr. Sie verkürzt natürlich die Beschaffung von vielen Dingen, diese Telekommunikationstechnik. Wir haben in vielen Dingen eine Zeitkontraktion. Nur natürlich das Problem, dass wir trotzdem keine Zeit haben, hat das nicht gelöst, nicht? Also das heißt, was mit den Möglichkeiten gestiegen ist, sind das sozusagen auch unsere Anforderungen an die Zeit. Ich erlebe es ja selber, nicht, sowohl in meinem Privatleben als auch im Berufsleben, dass natürlich heute dann auch die Anforderungen ganz selbstverständlich sind. Und im Grunde ja, werden die Fristen immer kürzer gesetzt, nicht? Also man hört immer von den Kunden, wann muss das fertig sein? Gestern, ja. Also das heißt, dieses Grundproblem, dass wir keine Zeit haben, hat es irgendwie nicht gelöst, weil das hängt natürlich mit unseren gesellschaftlichen Zwängen zusammen, mit ökonomischen Zwängen zusammen, dass natürlich so und so viele Mächte um unsere Zeit konkurrieren. Das ist natürlich die Arbeit und die Anforderungen, denen wir dort ausgesetzt sind. Das ist sicher auch unsere Konsumerwartungen, ja, oder auch unsere Erwartungen an unser soziales Leben, ja, die alle befriedigt werden müssen. Deshalb sind wir ja laufend dabei, unsere Zeitzwänge irgendwie zu reorganisieren. Also es löst dieses Problem definitiv nicht. Es restrukturiert, es ist so ähnlich wie mit dem Raum, nicht? Also der Raum verschwindet nicht, er nimmt nur eine neue Form an, nicht? Und genauso ist es mit der Zeit natürlich auch.
Sehen Sie da bestimmte Regeln?
Ja, wir haben natürlich so eine Tendenz zur Verdichtung der Zeit, nicht? Also wir wollen immer mehr Inhalt in die Zeit pressen. Und natürlich auch die Polarisierung hier natürlich bei der Zeit. Immer auf der einen Seite Menschen, die sozusagen notorisch keine Zeit haben, dann gibt es einen ausgegrenzten Teil der Gesellschaft, der sozusagen notorisch zu viel Zeit hat. Wobei dann die Behörde, wie heißt das, Arbeitsagentur, ja dann im Grunde so mit denen so eine Art virtuelle Veranstaltung macht, nämlich so Bewerbungswettrennen. Also man weiß zwar genau, dass es eigentlich nichts nutzt, aber man muss ja sozusagen dieses Paradigma aufrechterhalten, nicht? Also dass man irgendwo seine Zeit organisieren muss und sich bemühen muss und so. Also schafft man sozusagen virtuelle Zwänge. Die sind zwar nicht real ökonomisch begründbar, aber...
Das Netz nimmt also durchaus Einfluss auf unsere Art, Zeit zu verwalten.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber sie löst diese Zeit nicht auf, sagen Sie.
Ja, sie löst die Zeit nicht auf, nicht? Also das Problem, dass ich sozusagen Dinge in der Zeit organisieren muss, hebt es nicht auf, nicht? Also es gibt keine Allgegenwart. Ich meine, das ist ja im Grunde, ist es ja eine theologische Vorstellung. Das ist so die Aufhebung von Raum und Zeit. Alles ist gegenwärtig in der Zeit und im Raum, nicht? Also das ist natürlich auch eine sehr wirkmächtige Vorstellung. Aber A hat sie sozusagen eine theologische Geschichte und B fließen dann natürlich sicher auch so infantile Allmachtsträume und dergleichen. Ach nee, da nicht so dieses Gefühl, ich bin wie ein Kind im Fruchtwasser, alles ist da, nicht? Ich werde ernährt und eigentlich brauche ich außer mir nichts, nicht? Wobei natürlich unsere Tendenz ja auch heute dahin geht, uns einzuigeln, nicht? Also in einer Welt, die mir sicher ein hohes Maß an Zeitkontraktion und Raumkontraktion ermöglicht, die aber eben nicht global ist, ja, die einfach davon lebt, auch dass ich so und so viel ausschließe, nicht? Also das merkwürdig ist, dass wir zwar auf der einen Seite in einem Zeitalter der Globalisierung leben, in dem dieses Wirtschaftssystem vor allem die ganze Welt durchdringt, aber auf der anderen Seite auch in einem Zeitalter zunehmender Ausschließung leben. Wir haben heute mehr Mauern als vor 1989. Die USA haben eine große Mauer zwischen sich und Mexiko. Ja? Die EU baut auch eine Mauer um sich herum. Nicht? Wir haben vielleicht so als Paradigma, weil das ist natürlich schon fast ikonisch, diese Mauer, die Israel um die palästinensischen Gebiete baut. Und wir haben natürlich, und das ist das Besondere, ich habe hier sozusagen mittendurch den Strich und da ist die rote und da ist die blaue Seite, nicht so wie das lange Zeit war, sondern wir haben so eine zerfaserte Struktur. Also das heißt, wir haben viele so einzelne Festungen, wir haben diese Luxuswohngebiete, nicht mal die Filmstars, die wohnen ja heute auch nicht mehr in Beverly Hills und so da, sondern irgendwo auf den Höhen in irgendwelchen abgeschlossenen Arealen, die bewacht werden, wo Zäune drumherum sind, nicht? Also auch in den Dritte Weltmetropolen ist es ja so. Wir haben eine City, die auch gut bewacht ist. Das sind das Geschäftszentrum, das sind die Büros, die Banken und so weiter. Und dann rundherum strecken sich dann so die etwas schäbigeren Viertel und dann die ganzen Favelas oder Bastis, wie sie in Indien heißen. Und dann irgendwo da draußen auf den Höhen, da gibt es dann wieder diese Festungen der Wohlhabenden, die alle super bewacht sind. Und das ist auch sehr bildhaft, diese Festungen, die werden alle zusammengehalten sozusagen durch Korridore, die nicht mehr Verkehrswege und eben auch Telekommunikationswege erschließen, nicht mehr die Landschaft, das breite Land, sondern sie schaffen Korridore zwischen den Festungen.
Sie ja. verknüpfen diese Festungen.
Sie verknüpfen also. Diese Festung. Also das heißt, das ist also wirklich bildhaft in diesen Dritte Weltmetropolen. Das ist dann von diesen Vororten, wo die Begüterten sich eingeekelt haben, in die Geschäftszonen gibt es typischerweise einen Motorway, ein Highway oder Autobahn. Die ist meistens auf Stelzen, einfach quer durch die Favelas gezogen. Das heißt, man kann da gar nicht rausfahren. Vor allem die da unten leben, die können da auch nicht am Straßenrand stehen. Da kommen sie nämlich gar nicht mehr hin. Die Straße geht über sie weg. Das ist wirklich bildhaft, nicht? Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Bild einfach der globalen Situation auf diesem Planeten. Und genauso ist es ja auch so nicht oft, da sind diese Elendsiedlungen, da geht eine Wasserleitung durch. Ja, aber die Wasserleitung hat keine Abzweigungen dort, nicht? Die Leute müssen sich da das Wasser aus irgendwelchen Lachen oder so holen.
Diese Konzentration ist also das Gegenstück, das Mikrobild des Netzes, das wir vorhin als Makrobild gezeigt haben. Es klingt ja sehr ernüchternd und vor allem, so wie Sie das beschreiben, bezieht sich das tatsächlich nur auf jene, die sich das Netz auch leisten können. Glauben Sie, dass es da noch einen zweiten Weg gibt, den man vielleicht suchen muss, entwickeln muss? Oder
sicher.
Glauben Sie, das ist zwingend, das Netz wird ein Abbild einer mehr und mehr kapitalisierten Weltgesellschaft?
Wenn man diese Tendenz sozusagen nicht einhegt und ihr nicht Paroli bietet, wobei eben sozusagen die Gesellschaft gefordert ist, dann sicher, das bedarf natürlich der entsprechenden Akteure, bedarf sich einfach auch der Öffentlichkeit, letzten Endes auch des Staates, nicht? Obwohl es natürlich heute sehr unpopulär ist, vom Staat zu reden oder gar nach dem Staat zu rufen. Wir sollen ja alle Selbstverantwortung und dergleichen tragen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die am sinnvollsten tatsächlich im öffentlichen Eigentum und in öffentlicher Regie zu machen sind. Was ich sicher nicht will, ist eine Rückkehr dieser alten zentralistischen Instanzen, die monopolistisch jetzt irgendwie sowas verwalten wie das Telefonnetz oder die Eisenbahn. Wir brauchen natürlich hier eine Öffnung, insbesondere öffentliche Kontrolle, Transparenz und dergleichen. Aber das sind Dinge, die tatsächlich die Öffentlichkeit tun muss, nämlich diesen Ungleichgewichten, die sich hier aufbauen, etwas entgegenzusetzen. Ja? Wir haben die natürlich hier in der wohlhabenden Bundesrepublik nicht in dem, aber wir haben sie natürlich auch. Wir sind natürlich inzwischen entfernt auch schon von einem gleichen Zugang zur Telekommunikationsinfrastruktur. Nicht schon räumlich, weil eben bestimmte Zugänge gibt es nur an bestimmten Orten. Jetzt hier VDSL oder sowas gibt es halt in Metropolen. Es gibt ja auch Gegenden, wo es nicht mal einen einfachen DSL-Anschluss. Schon hier vor den Toren von München gibt es die. Das heißt, das, was mal Universaldienst hieß, das existiert in dieser Form eigentlich nicht mehr. Und das ist natürlich, wenn man es in Weltmaßstab betrachtet, noch viel weniger der Fall. Natürlich sollen diese Menschen, die im Augenblick davon ausgeschlossen sind, auch durchaus daran teilhaben und es wirklich interessant wäre, dass eben wenn sie sozusagen nicht bloß als Zaungäste teilhaben würden, sondern einfach, wenn sie dort selber etwas machen könnten, nicht ihre eigenen Strukturen aufbauen. Ja. Gut, das gibt es natürlich auch zum Teil, natürlich die wohlhabenden Regionen der Dritten Welt haben ja auch ihre eigene Medienkultur. Es ist ja durchaus nicht so, dass alles sozusagen unserem westlichen oder amerikanischen Modell gehorcht. Da gibt es natürlich auch Massenmedien, geht, ja nicht? Es gibt ja nicht nur Hollywood, es gibt auch Bollywood. Und ich weiß nicht, so ein Fernsehkanal wie Al Jazeera und so, der funktioniert natürlich anders als CNN oder sowas. Das ist ja auch eine interessante Entwicklung, dass zumindest dort, wo diese eine gewisse Verfügung über solche Ressourcen da ist, ein gewisser Wohlstand da ist in der dritten Welt, ja auch durchaus etwas entsteht, was nun nicht unbedingt nur ein Abbild dessen ist, was bei uns ist. Von daher kann Globalisierung ja vielleicht auch mal andersrum funktionieren. Ja.
Wir wollen hier das Gespräch beschließen. Ihr Buch Mythos Netz, Kommunikation jenseits von Raum und Zeit ist im Rotbuch Verlag erschienen.
Rotpunkt Verlag.
Richtig, das ist der,
ja,
der,
das
andere,
ist der Unterschied. Ja.
Der Rotpunkt Verlag
in Zürich.
In Zürich.
Ja.
Planen Sie ein weiteres Buch in der Richtung? Haben Sie schon neue Gedanken?
Ja, ich habe Pläne, aber die werden sich sicher nicht so schnell umsetzen lassen. Aber ich habe schon einiges natürlich im Kopf. Das ist noch unfertig.
Wir sind darauf gespannt und werden dann bestimmt wieder berichten. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke auch, ja.
Das war wieder eine Stunde sowieso, die Sendung über Soziales und Wirtschaft in einer globalisierten Welt. Sie hörten ein Gespräch mit dem Autor und Publizist Rainer Fischbach über die Bedeutung von Netzstrukturen in einer globalisierten Welt, dargestellt am Beispiel des Internets. Wenn Sie das Thema interessiert und Sie mehr darüber erfahren wollen, empfehle ich Ihnen das Buch von Rainer Fischbach, Mythos Netz, Kommunikation jenseits von Raum und Zeit, erschienen 2005 im Rotpunkt Verlag Zürich. Nächsten Monat werden wir uns wieder mit dem Thema Bürgerrechte und Datenschutz beschäftigen. Schließlich stehen dieses Jahr wieder viele Gesetzesverschärfungen auf der Agenda. So, das war es wieder mit einer Ausgabe der Sendung Soziales und Wirtschaft und so von und mit Barney Münkel. In der nächsten Stunde präsentiert Ihnen die Sendung Freie Radios Beiträge von Radios aus Deutschland und der Welt. Und zwischen 22 und 24 Uhr folgt der Plattenbau. Jetzt noch einen schönen Abend und weiter im Programm mit der Sendung Freie Radios.